SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Attassi.
Hallo und herzlich willkommen, Michelle Friedmann bei uns im
Studio.
Guten
Tag.
Schön, dass Sie da sind. Erstmal die Frage natürlich, wie es Ihnen geht. Wie geht es Ihnen?
Mir geht es ganz gut. Es ist Montag, die Sonne scheint. Ich habe eine spannende Woche vor mir. Und so gesehen, es geht ganz gut.
Das ist eigentlich eine Normalität in Ihrem Leben, ne? Dass Sie spannende Wochen vor sich haben.
Ja, ich möchte angeregt werden, ich möchte auch aufgeregt werden, ich möchte lernen, ich möchte streiten, ich möchte Argumente austauschen, ich möchte vor allen Dingen Menschen sehen, neu kennenlernen, das ist mein Sauerstoff.
Wie hätten Sie denn den Vormittag heute verbracht, wenn Sie nicht bei uns in der Sendung wären?
Also Montagvormittag ist normalerweise mein Bürotag, wo ich mit meinen Mitarbeiterinnen die Woche diskutiere und plane, wo aber auch ganz bestimmte schon Telefonate vorhergesehen sind, einige auch Treffen bei mir im Büro. Montag ist eigentlich der Tag, wo ich im Büro bin, und das ist auch sehr erschütternd für alle bei mir im Büro, dass ich heute nicht da bin, aber manchmal muss das auch sein.
Ja, also an dieser Stelle Entschuldigung in Richtung Ihr Büro. Man muss dazu sagen, Sie sind Rechtsanwalt in eigener Kanzlei in Frankfurt und dort tätig. Sie haben in Ihrem Leben sehr, sehr viel gemacht und gerade gesagt, Sie möchten gerne angeregt, aber auch aufgeregt werden. Hat Sie der Parteitag am Wochenende der CDU aufgeregt?
Nein, ganz und gar nicht. Ich fand ihn erwartbar. Es gab sehr viel Entlastung und Erleichterung, denn Friedrich Merz hat als Fraktionsvorsitzender mehr geliefert, als von ihm erwartet worden wäre. Und die Auseinandersetzung innerhalb der Partei, die ja vor der Wahl von Friedrich Merz ganz erheblich waren, haben sich auch relativ beruhigt. Inhaltlich gab es die Frauenquote. Nun gut, die Partei hängt 20 Jahre hinter der Zeit hinterher. Aber ansonsten war ja, was Partei angeht, relativ wenig angeboten worden. Das liegt aber auch wahrscheinlich erstens daran, dass Friedrich Merz sehr jung im Amt ist, obwohl er selbst nicht mehr sehr jung ist, aber auch daran, dass die Zeiten, in denen wir uns befinden, Energiekrise, Krieg in Europa und damit auch Deutschland berühren, Corona immer noch, solche Selbstbeschäftigungen nicht unbedingt zulassen, weil alleine das zu diskutieren und à jour zu bringen eine hohe Leistung ist.
Genau, das wird ja auch viel kritisiert in diesen Zeiten, in denen europapolitisch, international viel zu diskutieren wäre, dass sich die Partei da mit einer Grundwertecharta und ihrer Rückkehr zum Konservatismus beschäftigt. Finden Sie das richtig?
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob sie sich damit beschäftigt, zum Konservatismus zurückzukehren. Im Gegenteil, wenn man die CDU der letzten Jahre unter Merkel sieht, dann war das eine Partei, die in den Liberalismus reingekommen ist. Und damit ist nicht die FDP gemeint, sondern eine weltoffenere Gesellschaft. Man muss immer wieder daran erinnern, es war Merkel im Jahre 2015, die gesagt hat, Menschen kommen und wir nehmen sie auf. Und das ist ja das Interessante, obwohl Friedrich Merz für eine ganz andere Richtung über Jahre gekämpft hat, ist er angekommen, dann doch in diese Richtung nicht wirklich exzessiv gegangen. Wäre er es gegangen, glaube ich, würde er auch nicht mehr so uneingeschränkt und so jetzt politisch wirken können. Ich glaube, dass die Zeiten, in der die Radikalisierung gerade im Konservatismus hin zum Populismus sich entwickelt haben, dafür auch in Deutschland überhaupt keine Mehrheit haben. Und die so drauf sind, die haben eine politische Heimat des Hasses und der Ausgrenzung, und die heißt AfD.
Und Sie haben gerade über Friedrich Merz gesprochen. Wie stehen Sie denn persönlich zum CDU-Vorsitzenden? Denn Sie haben vor 30 Jahren Ihre Aktivität bei der CDU im Prinzip eingestellt. Friedrich Merz war 2003, als Sie unter öffentlichem Druck standen, Parteifraktionsvorsitzender und hat Ihnen die Unterstützung entzogen.
Naja, also 2003, und in dieser Zeit stand Friedrich Merz für deutsche Leitkultur. Das habe ich damals zutiefst verurteilt, auch im Rahmen des Zentralrats der Juden in Deutschland. Ich mag überhaupt keine Leitkultur. Ich bin überzeugt davon, dass die ganzen Kulturen dieser Welt und Subkulturen in einem gleichberechtigten Wettbewerb miteinander treten und uns damit bereichern. Und deutsche Leitkultur, das sollte man in Anbetracht von 1933 bis 1945 ehrlich gesagt vergessen.
Sie haben meine Frage noch nicht ganz beantwortet zu Friedrich Merz und wie Sie zu ihm stehen. Allerdings konnte ich Ihrer Antwort vorhin entnehmen, dass Sie wahrscheinlich keinen persönlichen Zwist mit ihm haben. Oder doch?
Nein, also ich finde Friedrich Merz ist, sagen wir mal, a priori nicht unbedingt die politische Richtung, zu der ich eine große Sympathie empfinde. Aber ich finde gleichzeitig, dass er deutlich mehr in die Mitte, auch in die liberale Mitte der Partei, ob gewollt oder ob strategisch, spielt bei sowas in der Politik überhaupt keine Rolle, gegangen ist, als man es ihm zugetraut hätte. Und so gesehen muss man ihm Credit geben.
Sie beschäftigen sich auch beruflich sehr intensiv mit internationalen Beziehungen. Heute Morgen in den Nachrichten überall zu hören, der Wendepunkt im Ukraine-Krieg, Geländegewinne im Süden der ukrainischen Armee, die Stimmen nach noch mehr Waffenlieferungen werden immer lauter. Aus Ihrer Sicht das Richtige?
Also erst einmal, ob das ein Wendepunkt ist oder nicht, ist in einem Krieg, vor allen Dingen, wenn es ein Propagandakrieg ist, immer sehr schwer zu finden. Und dieser Krieg hat viel mit Propaganda zu tun, vor allen Dingen mit russischer Propaganda. Das ist das eine. Das andere ist, sowohl Russland mit Putin als auch China mit Xi haben vor vielen Wochen zusammen sehr klar den Demokratien den Krieg angesagt. Sie haben gesagt, das 21. Jahrhundert ist die Auseinandersetzung und die Frage, was wird die Mehrheit der Völker regieren, das Demokratische oder das Autokratische. Und das sollte man sehr ernst nehmen. Wir dürfen nicht vergessen, dass in einigen Demokratien, auch in Europa, in den letzten Jahren die Grundrechte zerbröseln, Stichwort Ungarn, aber nicht nur dort, und dass rechtspopulistische Parteien immer mehr nach vorne kommen, jetzt in Amerika nicht mehr, aber bis vor kurzer Zeit Trump. Und diese Vergiftungseffekte in diese Demokratie hinein sind sichtbar. Und der Krieg in der Ukraine ist eines der Mittel, um das Machtspiel in dieser Richtung zu durcharbeiten. Und deswegen ist der Krieg in der Ukraine tatsächlich ein Angriff auf die demokratische Idee. Und es ist ein völkerrechtswidriger Krieg, der übrigens schon 2014 stattgefunden hat mit der Besetzung der Krim. Damals haben wir alle ein Do Not Disturb-Schild an unsere Tür gehängt. Das war jetzt nicht mehr möglich. Und ich empfehle uns allen, diesen Krieg als unseren Krieg zu verarbeiten. Und dann ist es das Mindeste, dass wir militärisch helfen.
Wir haben gerade die Demokratie angesprochen. Sie haben die Demokratie angesprochen. Heute ist wieder Montag. Heute Abend wird es zahlreiche Montagskundgebungen wieder geben im Land. Sowohl die Rechte als auch die Linkspartei versuchen, diese Demonstration für sich in Anspruch zu nehmen. Halten Sie den sozialen Frieden in Deutschland angesichts der Spannungen nach Corona, Krieg, dem Ukraine-Krieg, den Sie gerade angesprochen haben, für gefährdet?
Also erstens, die Montagsdemonstrationen waren die Freiheitsdemonstrationen, als die Diktatur DDR durch diese Montagsdemonstrationen destabilisiert wurde. Und deswegen ist es unglaublich, dass in der Demokratie, in der wir sind, wir so tun, als ob das eine Diktatur wäre, die es nötig hätte, an Montagsdemonstrationen korrigiert zu werden. Wir sind eine funktionierende Demokratie. Zweitens, es wird deutliche Probleme für Millionen Menschen in unserem Land geben. Aber man muss es doch dann bei allen Schwächen und Widersprüchen und auch bestimmt Fehler nochmal formulieren. Nicht nur jetzt schon, sondern seit der Corona-Krise arbeiten Bundesregierungen mit Milliardenpaketen, um genau an der sozialen Frage, aber auch an der für mittelständig wichtigen Frage, überleben unsere Unternehmen und damit wieder Arbeitsplätze, zu investieren. Und so gesehen, nichts von diesen Hilfen wird absolut und jeden erreichen. Aber man kann nicht leugnen, dass hier so viel Geld wie noch nie in der Bundesrepublik investiert wurde, um genau das, was Sie befürchten, nämlich dass der soziale Friede und der gesellschaftliche Friede zusammenbricht, nicht stattfindet. Nichtsdestotrotz haben extremistische Parteien ein großes Interesse, Ängste zu befördern, teilweise auch berechtigte Furcht. Aber wir müssten alles dagegen tun, dass einerseits der berechtigte Protest gegen einzelne Maßnahmen nicht zum Protest gegen das System an sich wird.
Wir leben in einer Zeit der Unsicherheiten, Corona-Pandemie, Krieg, Energiekrise, die Energiepreise explodieren, die Menschen gehen auf die Straße und viele sprechen von einem heißen Herbst. SWR1-Leute mit Michel Friedmann, Publizist, Rechtsanwalt und Moderator. Herr Friedmann, brechen uns zurzeit diese Gewissheiten, die wir so lange wohlbehütet hatten in unserer Gesellschaft hier in Deutschland, brechen die uns gerade weg?
Ich würde von Scheingewissheiten gerne sprechen, denn die Welt war nie stabil. Das Leben ist es übrigens auch nicht. Wir leben dynamisch und nicht statisch. Und wir hatten eine Zeit von ungefähr 2 Jahrzehnten, wo wir uns in eine Art Schlaraffenland hineinbewegt haben. Das war die Wellness- und Spa-Generation. Das war dieses Do-Not-Disturb-Schild. Was auch immer in dieser Welt geschah, haben wir mit Geld kompensiert und uns in dem Land der Glückseligen gefühlt. Das war aber nie wirklich der Fall, denn die Krisen der Welt, die Krisen des Makrokosmos sind auch unsere. Mhm. Und in den letzten Jahren mussten wir lernen, dass das eine Scheinsicherheit war. Die Erschütterungen sind groß, die Erschütterungen sind auch nicht mehr abwehrmöglich. Und das Problem ist, dass dieses Do-Not-Disturb-Schild keine Tür mehr hat. Und jetzt sind wir in der Realität angekommen. Und ich finde, dass die meisten Menschen eigentlich mit dieser Realität sehr souverän umgehen. Ich gehöre also nicht zu denen, die jetzt alarmistisch sind. Das habe ich auch während der Corona-Krise so empfunden. Übrigens, Corona ist immer noch Gegenwart und nicht Vergangenheit. Und ich finde auch, dass die politischen Strukturen gehalten haben. Wir sind nach wie vor ein durch und durch demokratischer Rechtsstaat. Aber was ist passiert? Passiert ist, dass populistische Parteien das, was auch übrigens schon immer da war, in einer Art und Weise radikalisiert und zum Vorschein gebracht hat. Das heißt, wir sehen heute auch, dass in unserer Gesellschaft 10, 15, 20% demokratiefeindlich eingestellt sind, dass 10, 15, 20% die Würde des Menschen als antastbar empfinden. Und wir erleben mittlerweile, weil dies auch im parteipolitischen und machtpolitischen System gewählt worden ist, eine Auseinandersetzung der Parteien, die demokratisch sind und der einen, die es nicht ist, das hat es schon in sich. Und diese Veränderung des politischen Klimas mit Krisen, das könnte eine Gefahr werden.
Die es nicht ist, da sprechen Sie auf die AfD an, nehme ich an. Die hat aber sehr, sehr viele Wählerinnen und Wähler für sich gewinnen können. Das heißt, der Diskurs in der Demokratie hat sich vielleicht verschoben hin zu politische Verantwortungen, nicht mehr innerhalb des Systems diskutieren zu wollen, sondern das System an sich zur Disposition zu stellen. Ist das nicht etwas, wo Sie sagen würden, weil Sie sagen, Sie sind kein Alarmist, dass es gefährlich ist?
Also, es gibt die Stunde der Wahrheit und die AfD ist die Stunde der Wahrheit der Bundesrepublik Deutschland. So wie es seit dem 8. Mai 1945 nicht einen Tag keine Nazis und dann Neonazis und mittlerweile die AfD gibt, muss man feststellen, der Wolf hat schon lange sein Schafspelz ausgezogen. Mhm. Wir wollten das nur nicht sehen. Dann hieß es immer, es sind Einzelfälle und sowas gibt es in jeder Gesellschaft. Und mittlerweile ist das eine politische Realität, die wir ernst nehmen müssen.
Irgendwo muss die Verdrossenheit der Leute doch herkommen.
Ich weiß nicht, ob das nur Verdrossenheit ist. Ich glaube, dass die Verdrossenheit ein Anlass ist, um zu zeigen, auf welcher Substanz diese Wähler und Wählerinnen eigentlich stehen. Und sie stehen auf einer antidemokratischen Substanz.
Bewusst?
Das sind Menschen, die sagen, wieso? So muss denn hier die Würde aller Menschen unantastbar sein. George Tabori, der Schriftsteller, hat das mal so formuliert, jeder ist jemand. Und es gibt Menschen in unserem Land, die sagen, einige sind niemand. Und an diesem Konflikt wurde lange Zeit nicht gearbeitet. Jetzt ist es unumgänglich. Es ist sichtbar, es ist hörbar. Und jetzt kommt das, was Sie sagen. Wenn jetzt solche Krisensituationen sich darstellen, dann kann man über diese Krise sich als solche Antidemokraten viel entspannter darstellen und so tun, als ob man die Welt rettet. In Wirklichkeit zerstört man die Welt.
Herr Friedmann, dem Spiegel haben Sie gesagt, Sie seien schon als Jugendlicher verunsichert, chronisch nachdenklich und auf der Suche nach dem Warum gewesen. Das lässt auf einen unsicheren Menschen schließen und dann diese Karriere in den späten 90er Jahren, CDU-Politiker, stellvertretender Vorsitzender beim Zentralrat der Juden in Deutschland, Fernsehmoderator, Jurist und. Was für ein Gegensatz. Ich kann Ihnen nicht glauben.
Also ich glaube, dass Menschen grundsätzlich ambivalent sind, widersprüchlich sind, Gegensätze in sich tragen. Und meine Schüchternheit, die ich übrigens bis heute in mir spüre, man könnte auch sagen Sensibilität, man könnte auch sagen Empathie, man könnte aber auch sagen Nachdenklichkeit, ist, glaube ich, wiederum die Voraussetzung dessen, was Sie als Karriere benennen und ich nicht so empfinden würde. Ich bin ein neugieriger Mensch, ich bin ein zweifelnder Mensch, ich bin ein Mensch auf der Suche einer Antwort auf die Frage des Warums. Ich möchte verstehen, ich möchte lernen und deswegen muss ich mit Menschen diskutieren, streiten, Konflikte austragen, aber natürlich auch Momente der Harmonie suchen. Aber Sie haben vollkommen recht, ich bin ein Widerspruch an sich und ich finde, das ist ein viel spannenderes Leben, als wenn ich linear und immer mit mir glücklich und zufrieden gewesen wäre.
Wenn man Sie jetzt so als scharfen Interviewer, der auch häufig als Moralist aufgetreten ist in der Vergangenheit.
Ich bin nie als Moralist aufgetreten.
Ich wusste, dass Sie mir widersprechen würden.
Ich bin immer argumentativ aufgetreten.
Da gibt es unterschiedliche Ansichten zu. Worauf ich hinaus will, ist, wie tief muss ich denn schürfen, um an dieser Oberfläche, Michelle Friedmann, diese Härte, mit der Sie auch Sachfragen bearbeiten, gnadenlos?
Aber ich denke, Sie haben etwas sehr Wichtiges formuliert. Sachfragen und Interviews mit Politiker und Politikerinnen, die tragen Verantwortung für Millionen Menschen und das Leben dieser Millionen Menschen. Ihr Beruf ist es, uns Erklärungen abzugeben. Mein Beruf als politischer Journalist ist es, die Erklärungen abzufragen. Und in der Tat, hier geht es um Stringenz, hier geht es um Argumentation, hier geht es zu verhindern, dass Politik uns in Nebelschwaden nicht Antworten gibt. Und hier geht es darum, dass man dann auch Angst überwindet, dass man auch sich darüber bewusst ist, dass Berufspolitiker knallhart sein können. Übrigens, wenn Politiker und Politikerinnen in eine Sendung kommen, dann wollen sie ja genauso diese Möglichkeit nutzen, sich gut darzustellen, wie es unsere Aufgabe ist, mit ihnen konfliktreich zu diskutieren. Wer das so nicht möchte und kann, sollte eigentlich solche Politikerinterviews nicht machen. Nur, wenn ich mit normalen Menschen streite und diskutiere, die diese Verantwortung nicht haben und übrigens diese Erklärungspflicht auch nicht haben, dann ist natürlich die Art des Gesprächs eine andere. Aber dass ich erwarte, dass wir stringente, argumentative Gespräche miteinander führen und dort, wo ich das Gefühl habe, da stimmt was nicht, widerspreche, ja, das ist mein Leben. Übrigens widerspreche ich mir andauernd.
Jetzt haben Sie mir die Oberfläche erklärt, aber ich weiß immer noch nicht, wie tief ich schürfen muss. Ich möchte aber über eine Sache noch kurz mit Ihnen sprechen. 2003 kam die Affäre. Damals, gefolgt von einer großen öffentlichen Diskussion um Ihre Person, haben Sie alle öffentlichen Ämter abgeben müssen. Wie schauen Sie heute drauf, fast 20 Jahre danach?
Nein, ich habe vor allen Dingen sie abgeben wollen. Und alles, was ich damals gemacht habe, bleibt unverzeihlich und so wie ich damals gesagt habe, ich habe große Fehler gemacht, würde ich auch 20 Jahre später, es ist übrigens 20 Jahre her, genauso sagen, es war falsch. Also da gibt es nichts zu relativieren und ich glaube, dass das auch die Voraussetzung ist, ein neues Leben aufzubauen, wenn man dort, wo man Fehler gemacht hat, sie sich eingesteht und denen gegenüber man Verantwortung trägt.
Sich fremd zu fühlen in einem fremden Land, das aber auch das eigene ist, das ist ein Gefühl, das Sie beschreiben können, Herr Friedmann. Beschreiben Sie uns doch mal bitte dieses Gefühl des sich fremd fühlens. Können Sie das beschreiben?
In einer Gruppe zu stehen und sich fremd zu fühlen. Außerhalb einer Gruppe zu stehen und sich fremd zu fühlen. In dieser Welt zu sein und sich fremd fühlen in dieser Welt. Ein Gefühl, dass dieses Wir nicht so unbedingt funktioniert. Oder wenn man eben in eine Gruppe eintreten will, wenn man in einen Verein eintritt oder auch in eine Firma, dass dieses Wir sehr viel vom Ich abverlangt. Und dann landet man vielleicht in dieses Wir, aber wo ist das Ich geblieben? Ich glaube, dass das Fremdheitsgefühl an sich auch nichts Bedrohliches ist, sondern es ist ein existenzielles Grundgefühl. Wir kommen in diese Welt, die wir nicht kennen. Und ich glaube, wir verlassen diese Welt und kennen sie eigentlich immer noch nicht. Und ob wir uns kennen können, ob wir uns jemals wirklich nah sind, das sind die Ausnahmesituationen. Unser Gehirn konstruiert die Welt, in der wir leben und die wir aushalten können. Und oft stellen wir fest, dass wir diese Konstruktion nicht verinnerlichen können. Und manchmal geben wir uns so viel Mühe, nicht fremd zu sein. In der Regel endet das mit einem Kopfschmerz.
Jetzt haben Sie schon sehr viel angesprochen. Das Fremdsein ist ein Gefühl, was viele von uns kennen. Viele wurden vielleicht mal gemobbt als Jugendliche. Oder sie sind aufgrund ihrer Körperform diskriminiert worden, aufgrund ihrer Herkunft. Es gibt eigentlich tausend Gründe, sich fremd zu fühlen. Was war es bei Ihnen?
Aber wissen Sie, das kann auch ganz normal alltäglich laufen. Ein Kind kommt neu in eine Schule, weil die Eltern umgezogen sind. Die Gruppe dieser Klasse gibt es jetzt schon seit 4 Jahren. Und da steht dieses Kind da und ist fremd. Und alle schauen dieses Kind an. Es fühlt sich noch fremder. Und die Kinder, die anschauen, fragen sich, wer ist dieser Fremde? Mhm. Und da passieren Diskriminierungsmomente, Kränkungsmomente, Ausgrenzungsmomente. Ich habe mich in meinem Leben immer fremd gefühlt. Meine Eltern sind Überlebende des Holocaust. Wir sind dann nach Deutschland gekommen, nachdem ich in Paris geboren wurde. Wenn Sie so wollen, ich bin Migrant. Ich bin mit 10 Jahren in ein deutsches Gymnasium gekommen und konnte zum Beispiel nicht Deutsch. Und damit war ich fremd. Ich konnte mit den Menschen nicht sprechen. Und die Menschen, die Kinder, die Lehrer haben mich auch angeschaut, anders als alle anderen angeschaut wurde. Und ich musste mich sehr anstrengen. Ich musste viel dran arbeiten. Aber ich war auch fremd sehr selbstbestimmt. Ich erinnere mich, dass ich aus Paris kommend sehr gerne Anzüge als Jugendlicher getragen habe, weiße Hemden, Krawatten, Parfum benutzt habe in einer Zeit, wo in Deutschland eher die Jeans und die Parkas getragen wurden. Und wenn ich also auch ästhetisch dann durch die Schulräume gegangen bin, war ich ein anderer. Und der andere ist meist auch der Fremde. Er ist eine Provokation, er weckt in den Menschen Aggressionsgefühle. Warum nimmt der sich die Freiheit, die ich mir schon lange nicht mehr nehme, weil ich mittlerweile mehr opportunistisch geworden bin? Also Fremdsein ist, glaube ich, eine tagtägliche Erfahrung. Die Angst des Fremden vor sich selbst zu überwinden, ist die Voraussetzung, um autonom zu werden.
Da sprechen Sie jetzt einen interessanten Punkt an, mit dem Anzug in der Schule zu sein. Denn da haben Sie jetzt gerade einen sehr komplexen Denkprozess beschrieben, den die meisten wahrscheinlich gar nicht bestreiten würden, wenn sie das Kind im Anzug in der Schule sehen, sondern sie machen sich einfach darüber lustig, ohne nachzudenken.
Das stimmt, aber letztendlich erfahre ich nur, weil ich anders angezogen sein will, Ausgrenzungserfahrung. Und diese Ausgrenzungserfahrung ist meist aggressiv. Man macht sich über dich lustig, man macht dich klein. Also diese ganzen Kränkungsmomente, die wir ja auch im Rassismus kennen. Und jetzt komme ich zur nächsten Frage. Ich war Jude, ich bin Jude und ich erlebe diese subkutanen, in der Regel alltäglichen Diskriminierungsmomente. Ach, du bist Jude, es geht dir wohl sehr gut. Die Eltern sind wohl reich. Und dann fragst du, wie kommst du drauf? Und dann heißt es, weil alle Juden reich sind.
Mit subkutan meinen Sie subtil, also praktisch auf der zweiten Ebene. Und was genau das ist, beschreiben wir gleich.
Ja, die Leute, die das...
Beschreiben wir gleich in der nächsten, im nächsten Tag.
Der Absender merkt gar nicht, was er tut. Er weiß gar nicht, was er redet, und doch weiß er es irgendwie schon. Mhm. Vorurteile werden zu Urteilen gemacht. Der einzelne Mensch, der begegnet wird, wird gleich irgendwie in Karteikarten eingeordnet. Und das ist immer unmenschlich.
Herr Friedmann, Ihre Eltern haben den Holocaust, haben die Shoah überlebt. Sie haben es gerade erzählt. Und über ihr Leben lang haben Ihre Eltern eine große Traurigkeit ausgestrahlt. Sie beschreiben es als die Traurigkeit, die alles überschattet. Wie sind Sie damit umgegangen als Jugendlicher?
Also das Buch Fremd erzählt exemplarisch über ein Kind.
Ein Buch, das Sie geschrieben haben jetzt aktuell.
Genau, das ich geschrieben habe, erzählt exemplarisch über ein Kind, dessen Eltern in der Shoah überlebt haben. Alle anderen außer der Großmutter haben den Krieg nicht überlebt. Und ich bin eigentlich auf einem Friedhof aufgewachsen. Meine Eltern lachten kurz und trauerten lang. Wenn fröhliche Momente da waren, konnten die aus dem Nichts heraus wieder kippen. Aber was diese Kindheit hervorgerufen hat, war die Überforderung des Kindes, den Eltern Glück zu bringen, Freude zu bringen, Sinn zu bringen. Und wie ich schon berichtet habe, waren wir ja auch noch Migrantenkinder. Ich musste meine Eltern sprachlich begleiten bei Ausländern, Ausländerbehörden, ich musste meine Eltern sprachlich begleiten im Alltag. Das haben Millionen Kinder und Jugendliche auch in Deutschland erlebt, wenn sie migriert sind und die Kinder deutlich schneller die Sprache und auch die Gesellschaft kennenlernen. Und es ist für all diese Kinder, von denen ich dann in dem Buch exemplarisch auch spreche, eine schwere psychische Belastung, statt Kind zu sein, ein Erwachsener werden zu müssen.
Sie beschreiben das in Ihrem Beispiel schonungslos, wie Sie Ihre Eltern auch unterstützt haben. Zum Beispiel hätten Sie nach New York aufbrechen können. Sie hatten alles soweit vorbereitet, brachten es dann aber nicht übers Herz, die Eltern allein zu lassen. Das heißt, Sie haben auf Ihre eigene Verwirklichung in dem Moment verzichtet. Wahrscheinlich hätte Ihr Leben da eine ganz andere Wendung genommen. Bereuen Sie es heute?
Es ist richtig, die Verantwortung für meine Eltern, ihnen das Leben so gut und so schön wie möglich zu gestalten, hat dazu geführt, dass als ich nach Amerika gehen wollte, meine Mutter dann, nachdem ich also ganz stolz erzählt hätte, ich könnte auf Columbia einen Studienplatz in New York bekommen, nach kurzer Pause gefragt hat, willst du uns umbringen, wenn du uns alleine lässt? Und das ist etwas, wo du dann einen Augenblick nachdenkst. Und es ist wirklich wie im Film, du weißt, das Leben verändert sich an dieser Kreuzung. Und ich habe mich für das Leben mit meinen Eltern entschieden und bin in Deutschland geblieben. Und dann setzt sich eben dann doch das Fremdsein noch mehr fort. Denn je älter ich geworden bin, desto mehr ist mir auch klar geworden, dass ich in einer Gesellschaft wie diese, die in den 80er, 90er und 2000 immer noch das Verleugnen, das Schweigen, das sich nicht auseinandersetzen mit der Frage, was haben wir getan, was haben unsere Eltern getan, in einer Spirale des Schweigens geblieben ist. Und Schweigen ist übrigens die maximale Fremdheit, die man sich und anderen antun kann.
Aber Sie müssen Ihre Eltern sehr geliebt haben.
Ich habe meine Eltern sehr geliebt.
Und der Verlust hat Sie sehr geschmerzt?
Der Verlust hat mir den Boden unter die Füße weggerissen. Die gesamte Statik meines Lebens ist zusammengebrochen. Für mich ist Liebe der Sauerstoff des Lebens. Und es hat halt ein paar Jahre gedauert. Und ich habe heute meine Familie. Und in dieser Familie werden Gefühle und Liebe und all das ausgesprochen und gelebt. Ich erinnere mich, als meine Kinder klein waren, bevor wir in die Schule gegangen sind, habe ich alle auf den Teppich versammelt und eine Tankstelle eröffnet und gesagt, kommt, tankt euch Knutschattacken, damit ihr stark seid für den ganzen Tag. Familie ist und Liebe ist für mich die Grundlage meines Lebens.
Kanacke oder Spaghettifresser. Das sind Begriffe, die in den 1970er Jahren in Deutschland geprägt wurden, aus der Perspektive des Migranten mit Papieren, aber ohne Zugehörigkeitsgefühl, sind das verletzende Begriffe, Begriffe, die heute nicht mehr so viel Verwendung finden. Sie haben mal in ihrem Buch haben Sie geschrieben, über das sich fremd fühlen, Michelle Friedmann in SWR 1, Leute. Viele von denen oder nur wenige von denen, die sich da fremd fühlten, haben es in den Mittelkreis geschafft. Diese Formulierung, an der bin ich hängen geblieben. Was ist denn der Mittelkreis?
Der Mittelkreis ist der Kreis der Menschen, die ganz selbstverständlich ihren Lebensalltag genießen. Menschen, die keine Verletzungen hatten, die in relativ normalen Verhältnissen aufwachsen, das heißt, wo Angst nicht regiert, wo ökonomische Angst nicht regiert, wo biografische Angst nicht regiert, sondern teilweise das, was man unter selbstverständlicher Langeweile auch formulieren könnte. Ich habe dieses Buch fremd geschrieben für alle Kinder, die irgendwo im Nirgendwo aufwachsen, die im Zwischengeschoss leben. Das müssen nicht unbedingt migrantische Kinder sein oder von anderen Minderheiten. Ich glaube, dass dieses Phänomen irgendwo im Nirgendwo was mit dem Urvertrauen zu tun hat. Wo es eben keine Erschütterungserfahrung gibt, gibt es selten Fremdheitserfahrung. Aber dort, wo man diskriminiert wird, dort, wo man eben mit dem Finger gewohnt ist, dass man auf jemanden zeigt. Dort, wo eben die schwarze Hautfarbe, die andere Religion, der Ursprung eine Rolle spielt, aber auch in einer ganz durchschnittlichen Familie, wo die Mutter oder der Vater krank ist, wo irgendetwas nicht funktioniert hat und Kinder aufwachsen und diese Störungen mitbekommen und damit in ihrer Kindheit eine eigene Störung entwickeln. Ich wollte beschreiben, was das für Gefühle hervorruft. Ich wollte beschreiben, wie man diese Schwere dieses Lebens erträgt und dass das ein ganzes Leben trägt. Und wer einmal fremd war, kommt in der Regel nie an.
Sie haben das, den Kreis der Personen, die das betrifft, sehr, sehr groß gerade gezeichnet. Und das entspricht wahrscheinlich auch der Realität, dieses Fremdsein. Was macht das mit einem? Und wie kann man da überhaupt rauskommen?
Fremdsein tut erst einmal weh. Fremdsein ist auch grauenhaft. Es ist auch eine brutale Erfahrung. Es vereinsamt. Es verwirrt und verirrt. Aber man kann, je erwachsener man damit umgeht, indem man sich das eingesteht, indem man seine Gefühle in Worte umwandelt, indem man die Worte in Gedanken umwandelt, indem man sich damit auseinandersetzt, merken, man muss sich von dieser Fremdheit auf keinen Fall befreien, indem man sich anpasst, anbiedert, sogenannt assimiliert oder integriert. Es gibt nur eine Möglichkeit, die Fremdheit loszuwerden. Das ist die Emanzipation, also ein Weg zum Ich und nicht ein Weg zu diesem anonymen Wir. Das Wir spuckt dich früher oder später wieder aus, wenn du nicht ein starkes Ich geworden bist.
Ist Ihnen das gelungen, Herr Friedmann?
Ach, ich bin auf dem Weg. Wissen Sie, da gibt es wahrscheinlich ein Leben lang Rückschläge. Es ist eine Millimeterarbeit, aber ich würde schon sagen, ich bin von Millimeter auf Zentimeter gekommen.
Michel Friedmann in SWR 1. Leute, wir haben eine Nachricht von Tanja aus der Schweiz erhalten. An uns beide. Danke. Das Fremdsein im eigenen Land erlebe ich gerade sehr intensiv und habe das Gefühl, mein Leben weggeworfen zu haben. Und mein Leben ist nicht das Jetzt, sondern das Alte. Wie ich mich wiederfinde, weiß ich noch nicht. Was können Sie ihr sagen, Herr Friedmann?
Wir finden uns. Wir machen uns auf den Weg und wir finden uns. Und dieses Gefühl von fremd, ich will es nochmal sagen, ist a priori gar nichts Schlimmes, sondern es kann in uns Dinge mobilisieren, Kräfte, Sehnsüchte, Verhaltensweisen, die uns eben doch freier machen, als wenn wir immer darum kämpfen, zum Wir zu gehören. Das Buch Fremd, das ich geschrieben habe, ist in der Tat die traurigste Liebesgeschichte an das Leben, aber es ist eine Liebesgeschichte an das Leben. Und und das ist das, was ich versuche in diesem Buch an diesem Kind zu zeigen. Wir erleben furchtbare Dinge und wir kommen teilweise auch familiär aus furchtbaren Problemen und wir erleben in unserer Gesellschaft diese Ausgrenzungserfahrungen. Aber letztendlich haben wir es in der Hand, durch unsere Autonomie zu sagen, ich bin ein Ich und dieses Ich ist einzigartig und wertvoll. Und in diesem Ich gibt es auch wieder Fremdheit. Aber es ist ein Leben auf der Suche nach dem, was wir alle nicht kennen. Und wahrscheinlich finden wir es auch gar nicht. Aber die Suche ist schon etwas ganz, ganz Wunderbares. Und ich bin lieber auf der Suche und fremd als angekommen und im Wir.
Wir haben viel über die Vergangenheit gesprochen, Herr Friedmann, zum Beispiel darüber, wie Sie es kompensieren konnten, dieses Fremdheitsgefühl. Bei Ihnen war es, und so ist es, glaube ich, bei vielen immer dieses Gefühl, ich muss mehr machen als die anderen. Aber wir wollen jetzt mal über die Zukunft sprechen, denn auch Sie haben zwei Kinder und die stehen exemplarisch für die Zukunft. Kann man eine eigene Unsicherheit auslöschen bei Übergang an die nächste Generation, indem man diesen Weg geht, den Sie jetzt gehen, den Weg des sich Bewusstmachens?
Man kann überhaupt nichts auslöschen. Wir sind in einem Kontinuum, auch innerhalb der Generationen. Und so wie ich viele Macken, Neurosen, Ticks meiner Eltern übernommen habe und auch wenn ich sie in der Pubertät teilweise wieder abgeschrien habe, bleiben viele Bestandteile auch in uns. Übrigens, ich habe auch viele Bestandteile übernommen von meinen Eltern, die ich bis heute argumentativ, rational wie emotional bejahe. Und so wird es auch mit meinen Kindern sein. Sie werden ein Stück sich orientieren, was wir ihnen angeboten haben an Lösungen, an Wegen, an Formen des Lebens. Und sie werden ihre eigenen dazu finden. Und jede Generation lebt in ihrer Zeit. Und ihre Zeit, in der sie jetzt leben, ist das 21. Jahrhundert. Und das 21. Jahrhundert ist ein ganz anderes als das 20. Geostrategisch erleben wir eine völlige Neubestimmung in dieser Welt. Nicht nur das sehen wir an dem Ukraine-Krieg. Wir erleben eine Welt, in der für meine Kinder jedenfalls die digitale Revolution keine Revolution mehr ist, sondern es ist ein Bestandteil ihrer gesamten kommunikativen und sonstigen Lebenserfahrung. Wir leben in einer Zeit, in der wir unsere Hände in Unschuld wie noch nie nicht mehr waschen können, weil alles auf dieser Welt uns bekannt ist und wir gelernt haben, es hängt auch alles miteinander zusammen. Wir leben in einer Umbruchsphase und das bedeutet, dass unsere Kinder weitaus weniger als wir zum ersten Mal lernen, bereits jetzt gelernt haben. Meine Kinder haben Corona gelernt, meine Kinder haben zum ersten Mal wieder Krieg gelernt, wenn auch Gott sei Dank nicht im eigenen Land, dass die Unsicherheit eigentlich der Alltag ist und nicht die Sicherheit. Und dadurch werden sie wahrscheinlich viel dynamischer und viel konkreter Lösungen suchen, als wir es getan haben.
Damit sind wir wieder bei den Gewissheiten, die wegbrechen. Mit der Bitte um eine kurze Antwort, Herr Friedmann. Glauben Sie an eine Gesellschaft, in der es keine Ausgrenzungen mehr gibt, in der wir über diesen Ausgrenzungsmechanismus hinwegkommen? Oder werden das immer nur kleine Inseln der Glückseligkeit sein, Stadtquartiere in Großstädten oder so?
Ich glaube nicht an eine Welt ohne Ausgrenzung. Ich glaube aber an eine Welt, in der die Ausgrenzten stigmatisiert und zurückgeworfen werden. Ich glaube, dass das Tabu, sich zu schämen, dass man andere Menschen ihre Menschlichkeit abspricht, wichtig ist. Über alles, was wir heute 2 Stunden gesprochen haben, es geht um Menschen. Und das sind wir alle.
Und wir könnten noch eine ganze Weile weitersprechen. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch, Michel Friedmann in SWR 1.
Leute. Ich danke Ihnen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.